Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute wieder beschäftigen mit den Titeln Gottes. Wir haben uns jetzt schon einige Male mit dem Thema die Namen Gottes beschäftigt und ich möchte ganz kurz einen Rückblick machen. Wir hatten den Eigennamen Gottes gesehen, Jahwe, auch das Tetragrammaton genannt, weil es eben vier Buchstaben im Hebräischen sind und wir wissen heute nicht mehr genau, wie das ausgesprochen wurde. Manche sagen auch Jehova, manche halten Jahwe für wahrscheinlicher. Es ist für uns nicht so wichtig, nicht so relevant. In vielen Bibeln heutzutage wird das mit der Herr übersetzt und es bedeutet so viel wie ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Es spricht für diese Ewigkeit Gottes, für die Tatsache, dass Gott über der Zeit ist. Er ist einfach derjenige, der ist. Damit haben wir uns ausführlich beschäftigt. Dann mit dem Namen Elohim, das bedeutet einfach Gott und davon gibt es verschiedene Varianten, wie zum Beispiel Eloah, die Einzahl von Elohim und El. Dann haben wir gesehen Adonai, das bedeutet Herr und Meister unter anderem. Und dann haben wir verschiedene zusammengesetzte Namen betrachtet, zum Beispiel Jahwe Elohim oder Adonai Jahwe. Und dann ganz bekannt auch Jahwe Zebaoth, auch übersetzt mit der Herr der Herrscharen. El Shaddai bezieht sich auf Gott der Allmächtige. Und dann sind wir übergegangen, die Titel Gottes zu betrachten, also Bezeichnungen, die für Gott verwendet werden. Wir haben da schon einiges gesehen und wollen da heute weitermachen. Und zwar zuerst wollen wir beginnen mit zwei Titeln auf einmal, weil die sich im selben Vers befinden, nämlich Schild im Hebräischen Magen und Lohn im Hebräischen Sachar. Wir finden beide Ausdrücke in 1. Mose Kapitel 1 Vers 15. Da lesen wir wie folgt: Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ja, wann sagt Gott es zu Abraham? Gott sagt es zu Abraham, nachdem Abraham Lot gerettet hatte. Der war gefangen genommen worden und er rettet ihn. Und der König von Sodom bietet ihn etwas als Belohnung an. Er sagt nämlich zu ihm in Kapitel 14, Vers 21, und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Und in Vers 22 sagt Abraham, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schurim nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Ja, also Abraham möchte das nicht annehmen, er möchte nicht eben durch den König von Sodom reich gemacht werden und deswegen lehnt er das ab, er erhebt seine Hand wie zum Schwur, um das zu bestätigen, dass er nichts nehmen wird. Und ja, es heißt dann in Kapitel 15, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Und dann kommt diese Zusage, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und hier sehen wir an dieser Stelle einfach, wie Gott dem Abraham diese Verheißung gibt, diese Zusage gibt, auch wenn er jetzt praktisch dieses ganze Habe nicht angenommen hat und dadurch hätte sehr reich sein können. Ja, vielleicht hat er sich auch gefragt, war es jetzt so richtig, das zu tun? Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hat er es abgelehnt. Er hätte sehr reich sein können. Und jetzt sagt Gott zu ihm, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also beides, wir haben diese Befreiungsaktion vor Augen. Ja, da hat ja Abraham auf Gott vertraut. Es war keine Frage, dass er sich einsetzt für den Lot. Er hat auf Gott vertraut und hat erfahren, dass Gott wirklich sein Schild ist, dass Gott ihn beschirmt und beschützt hat in dieser Situation. Und er sagt ihm auch, ich bin dein Lohn. Ja, auch wenn du nichts hast auf dieser Erde, was ja bei Abraham nicht der Fall war, aber er durfte das Land nicht in Besitz nehmen. Das war sicher der Fall. Aber er hatte doch mit der Zeit immer mehr Güter, die Gott ihm schenkte, immer mehr Tiere, die er dann mitnahm auf seine Reisen. und Knechte und so weiter, das durchaus, aber eben nicht das Land Kanaan, das durfte er noch nicht in Besitz nehmen, sondern dort musste er sich als Fremdling aufhalten. Und er hatte noch kein Nachkommen und ja, möglicherweise war er entmutigt und Gott sagt ihm zu, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und wir wollen uns die Begriffe noch etwas genauer anschauen. Erstmal das Wort Schild im Hebräischen, wie gesagt, Magen. Wir finden das zum Beispiel in den Psalmen immer wieder, zum Beispiel Psalm 7, Vers 11. Da heißt es, mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Ja, mein Schild ist bei Gott. Und der Gedanke, der hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass sozusagen der Schild von Gott gehalten wird. Ja, Gott hält den Schild, sein Schild ist bei Gott. Also können wir sagen, Gott beschützt die Seinen. Und im Alten Testament hat sich das natürlich sehr oft darin ausgewirkt, dass zum Beispiel, wenn es Auseinandersetzungen gab, wenn es Kämpfe gab, dass Gott die Gläubigen beschützt hat. Wir müssen jetzt natürlich im Neuen Testament sehen, dass der Schwerpunkt nicht auf diesen Dingen liegt, obwohl wir natürlich auch wissen, dass wir in Gottes Hand sind, dass er uns bewahrt und dass uns nichts zustoßen darf, was Gott nicht zulässt, was er nicht in irgendeiner Weise in seinem Ratschluss eingeschlossen hat. Und so dürfen wir da auch zuversichtlich sein. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt in den Kampf gehen und sagen, mein Schild ist bei Gott oder Gott wird mich beschützen und beschirmen. Denn der Herr Jesus hat ja uns ganz klar gesagt, wie wir uns verhalten sollen. Er hat gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er sagt weiter, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, aber das haben sie nicht getan. Und auch wir sind nicht aufgefordert zu kämpfen mit der Waffe, sondern die Bibel sagt uns, dass wir einen geistlichen Kampf haben und dass wir in diesem geistlichen Kampf uns auch auf den Herrn verlassen sollen. Ja, ganz bekannt ist natürlich da der Abschnitt im Epheserbrief, den wir jetzt nicht komplett behandeln werden. Epheser 6, ab Vers 10, da heißt es im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und somit befinden wir uns in einem geistlichen Kampf. Und der Kampf, den wir kämpfen, ist ein Glaubenskampf. Denn die ganzen Dinge, die jetzt hier kommen, die sich auf die Waffenrüstung beziehen, die haben alle zu tun mit Glauben. Also es geht hier auch nicht, irgendwelche Gebiete zu erobern, wie es manche verstehen und in dem Sinne geistliche Kampfführung zu führen, sondern wenn wir die einzelnen Stellen anschauen, dann sehen wir, viel hängt mit Glauben zusammen. Und so ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 16, und da sind wir wieder bei unserem Schild. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also wir glauben, wir vertrauen, wir stützen uns auf die Verheißung, auf die Zusagen Gottes. Wir begegnen den Angriffen, denen wir ausgesetzt sind, mit den Verheißungen aus dem Wort. Und so hat der Jesus selbst auch reagiert. Er hat immer das Wort dem Widersacher entgegengehalten und hat sich da nicht rausbringen lassen und war uns somit auch ein Vorbild, sodass wir uns auf das Wort stützen können und wissen dürfen. Ja, wir sollen diesen Schild des Glaubens ergreifen. Hier sind wir aktiv aufgefordert, eben uns im Glauben auf all diese Dinge zu stützen, auf die Verheißungen zu stützen. Und das Gute ist aber, dass wir ja nicht nur hier diese Aufforderung haben, sondern dass wir auch viele Zusagen haben über die Tatsache, dass Gott uns bewahrt. Und so schlagen wir eine andere Bibelstelle noch auf, 1. Petrus 1, Vers 5, da heißt es, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden, in der letzten Zeit. Ja, in dem Zusammenhang sehen wir in Vers 4, beziehungsweise ich lese ab Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und das ist doch das Wunderbare, was wir hier im Wort Gottes haben, dass wir ja diese Zusage haben. Erstmal, wir wissen, wir sind von neuem geboren. Wir wissen, das Erbe, das ist sicher aufbewahrt im Himmel. Ja, manche sagen ja, das Erbe, das uns verheißen wird, das ist gar nicht so eine sichere Sache, wenn wir uns nicht richtig verhalten und wenn wir nicht aufpassen, ja, dass wir dem Herrn nicht Unehre machen, dann wird uns das sofort genommen und unsere Wiedergeburt ist ungültig. Aber die Schrift sagt uns, ganz klar, die Schrift sagt uns, dass dieses Erbe aufbewahrt wird im Himmel. Dieses Erbe kann dort niemand antasten. Und um das noch ganz sicher zu stellen, was uns angeht, heißt es in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also die Gläubigen werden hier bewahrt in der Kraft Gottes, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und so sehen wir eben diese Zusage, die Bewahrung Gottes. An wessen Kraft liegt es, dass wir bewahrt werden? Liegt es an unserer Kraft oder liegt es an Gottes Kraft? Und die Schrift sagt uns, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt, also es liegt an seiner Kraft. Weil was taugt unsere Kraft? Unsere Kraft taugt gar nichts. Wenn es an uns liegt, wenn es an mir liegt, ob ich weiterhin glaube, vertraue, treu nachfolge, ja, dann müsste ich befürchten, dass es morgen schon vorbei ist. Dann müsste ich befürchten, dass ich morgen aufwach und der ganze Glaube weg ist. Aber es ist nicht meine Kraft, es ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt, die wirkt in den Gläubigen und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein. Auch Jesus sagt das selbst im Johannesevangelium, in Johannes 10, wo er von seinen Schafen spricht, gibt er eine ganz wunderbare Zusage. In Kapitel 10, Abvers 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also hier sehen wir wieder, was die Schafe angeht. Meine Schafe hören meine Stimme. Also das kennzeichnet ein wahres Schaf Christi. Es hört die Stimme des Herrn und folgt dem Herrn auch nach. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott dem Schaf ewiges Leben gibt und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und auch das wieder diese wunderbare Zusage, ja, die wir uns immer wieder vor Augen halten können, wenn wir vielleicht Zweifel kriegen, wenn uns die Sorgen übermannen, wenn wir ja unsere Unzulänglichkeit sehen, dann dürfen wir wissen, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und deswegen, wenn auch das schwächste Schaf Christi verloren gehen würde, und ich spreche jetzt von wahren Schafen, von wirklich denen, die wiedergeboren sind, also wenn das schwächste von ihnen verloren gehen würde, dann wäre Gott nicht mehr wahrhaftig, weil er hier ganz klar sagt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Es kann also nicht sein, dass ich heute ewiges Leben habe und morgen verloren gehe, weil dann wäre ich ja doch verloren gegangen und dann würde es nicht zutreffen, die Aussage, ich bin in Ewigkeit nicht verloren gegangen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, heißt es weiter. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, das ist diese Zusage, die wir hier haben. Und hier sehen wir diese große Macht und Kraft Gottes. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes durch die mächtige Hand Gottes. Und deswegen sind wir sicher, weil wir sicher in seiner Hand sind, in der Hand des Herrn Jesus und in der Hand des Vaters. Und niemand kann uns aus dieser Hand reißen, weil es eben um die Größe Gottes geht, die Größe, die Macht, die Majestät Gottes, die stellt sicher, dass wir das Ziel erreichen, dass wir eines Tages tatsächlich den Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. In dem Sinne, ja, wir sind in der Bewahrung Gottes, wir sind in dem Schutz Gottes. Und ja, manchmal wird gesagt, ja, aber ich habe jemanden gekannt, der hat sich bekehrt, der hat geglaubt und ist abgefallen. Die Bibel sagt uns ganz klar, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen, der Herr weiß, welche Sein sind, auch mal so übersetzt. Das heißt, wir können von außen her gar nicht beurteilen, wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, ob der wirklich rettenden Glauben hat. Denn viele bekehren sich und haben niemals rettenden Glauben, haben ihn weder gehabt, noch werden sie ihn jemals haben. Es geht hier um die wirklichen Schafe, um diejenigen, die wirklich eine Wiedergeburt erfahren haben. Und die Bibel spricht nicht davon, dass Menschen mehrmals in ihrem Leben eine Wiedergeburt erfahren, sondern die Wiedergeburt ist ein einmaliges Ereignis. Und das ist die Grundlage für unser Heil, für unsere Rettung. Die Wiedergeburt, die führt eben dazu, dass wir all diese Verheißungen haben, dass wir uns auf diese Verheißungen stützen dürfen. Und die Tatsache, dass wir den Herrn eines Tages sehen dürfen, liegt nicht an uns, sondern das liegt an dem, was der Herr für uns getan hat, an diesem vollkommenen Werk. Es liegt nicht eben daran, dass wir es geschafft haben, uns erstens richtig zu bekehren, alles richtig zu machen bei der Bekehrung, dann zweitens auch zu schauen, dass wir wirklich auch in der Nachfolge alles richtig machen, uns da keine Fehler unterlaufen, dass wir immer treu sind und dass wir treu ausharren bis ans Ende, dass wir es alles tun, sondern die Tatsache, dass wir eines Tages beim Herrn sein werden, gründet sich auf dem, dass der Herr Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Er hat sein teures und kostbares Blut vergossen und wir müssen uns fragen, reicht dieses Blut aus, uns in den Himmel zu bringen? Und da müssen wir sagen, ja. Und wenn wir fragen, ja, müssen wir zusätzlich zu dem Blut Jesu irgendetwas bringen, um Einlass zu finden in den Himmel? Dann müssen wir sagen, nein. Sondern das Heil, das ist für uns gewirkt worden. Durch den Glauben sind wir in den Genuss dieses Heils gekommen und gleichzeitig mit dem rettenden Glauben geschieht ja auch die Wiedergeburt. Und dadurch, dass wir dieses vollkommene Opfer haben, dass wir uns darauf stützen dürfen, vertrauen dürfen, wissen wir, dass wir sicher sind und bewahrt sind in Gottes Hand. Die Frage ist also nicht, was können wir besser tun, um gerettet zu werden oder treuer tun, um gerettet zu werden, sondern die Frage ist, hat der Herr Jesus alles perfekt und gut gemacht, um uns zu retten? Und da müssen wir sagen, ja, sein Opfer dürfen wir nicht schmälern, indem wir da menschliche Werke, sei es auch nur festhalten am Glauben, hinzufügen. Es ist der Herr, der das schenkt, so wie es auch uns der Epheserbrief ganz klar sagt. Epheser 2, Abvers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also es ist nicht aus uns, es ist Gottes Gabe, und so haben wir alles ihm zu verdanken. Und er ist derjenige, der es getan hat, der ein vollkommenes Opfer gebracht hat und der uns auch ans Ziel bringen wird. Und deswegen dürfen wir wissen, ja, er ist unser Schild, er beschützt uns, er bewahrt uns in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das ist natürlich keine Ausrede dann für uns, dass wir sagen können, wunderbar, er bewahrt uns, wir tun jetzt, was wir wollen. Wir müssen uns wirklich überlegen, was ist die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt bewirkt doch, dass wir ihm gefallen wollen, dass wir ihn mehr lieben wollen, dass wir ihm nachfolgen wollen. All das sind Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Und jemand, der wirklich errettet ist, wird nicht sagen, ich tue jetzt, was ich will. Sondern wenn jemand sagt, ich tue, was ich will und mir ist es egal, ob das dem Herrn gefällt oder nicht, dann müssen wir die Wiedergeburt in Frage stellen. Und zudem müssen wir sagen, prüf nochmal wirklich, was Sünde bedeutet, was Gnade bedeutet, was das Evangelium bedeutet. Beschäftige dich mit dem Evangelium, denn ich habe den Eindruck, du hast nicht verstanden, warum es wirklich geht. Kommen wir zurück zu Abraham. Ihm wird eben diese Zusage gemacht und Gott sagt auch, ich bin dein sehr großer Lohn. Ja, es mag sein, wir haben nichts auf dieser Erde, aber wir haben doch diesen großen Lohn. Zachar, dieses Wort Zachar wird übrigens auch heute noch im Hebräischen für den Lohn, zum Beispiel den Arbeitslohn, verwendet. Abraham hat hier von dieser Befreiung nichts abbekommen, aber Gott sagt, mach dir nichts draus, ich bin dein sehr großer Lohn. Und wenn wir uns überlegen, ja, was erwarten wir denn eigentlich für einen Lohn? Die Bibel spricht natürlich klar davon, dass unsere Werke belohnt werden, sie werden beurteilt werden vor dem Preisgericht Christi und jedem wird das zuteil, was er gewirkt hat. Es gibt Dinge, die werden verbrennen und dann gibt es Dinge, die werden bleiben, die werden Bestand haben. Und jetzt ist die Frage, ist es das, worauf wir uns am meisten freuen? Ja, dass wir den einen oder anderen Edelstein bekommen oder Gold bekommen, wie auch immer. Ist es das, wo wir uns am meisten drauf freuen? Und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, das, wo wir uns am meisten drauf freuen, ist, dass wir den Herrn Jesus sehen dürfen, dass wir bei ihm sein dürfen, dass wir ja ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und wir lesen dann in Offenbarung 21 ab Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist, denke ich mal, die Hauptmotivation, dem Herrn nachzufolgen, dass wir wissen, wir werden ihn dann sehen von Angesicht zu Angesicht, dass wir jetzt dankbar sind, wir haben alles schon geschenkt bekommen, wir haben diese Zusagen bekommen und wir dürfen dann ihn schauen. Heißt das dann, dass all diese Dinge, die uns als Lohn verheißen werden, keine Bedeutung haben? Nein, das heißt es sicher nicht. Es ist ja durchaus auch so, dass wir uns wünschen, wenn wir mal das Ziel erreicht haben, ja, dass der Herr uns da nicht tadeln muss oder uns zeigen muss, alles, was wir getan haben für ihn, für das Reich Gottes, hat keinen Bestand, sondern da wir ihn lieben und da wir wissen, er liebt uns mit einer so großen Liebe, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können, wollen wir ihm ja gefallen und wollen auch danach streben, uns als bewährt zu erweisen und Schätze zu sammeln für den Himmel, weil das ist das, was Gott ja auch möchte und was Gott wohlgefällig ist. Und so wie ja wirkliche Kinder, also wer Kinder hat, weiß es oder weiß es hoffentlich, dass Kinder doch auch immer wieder bestrebt sind, ihren Eltern zu gefallen, zumindest wenn sie richtig erzogen sind. Und sie freuen sich auch sehr, wenn man sie lobt. Sie freuen sich darüber. Und so werden wir uns als Kinder Gottes freuen, wenn Gott uns lobt für das, was wir für ihn getan haben, obwohl es in dem Bewusstsein ist, dass der Herr es durch uns gewirkt hat. Denn der Herr Jesus selbst sagt auf der anderen Seite, dass wir so reden sollen, wir sind unnütze Knechte, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Ja, das soll unser Reden sein, dass wir uns nicht etwas einbilden auf das, was wir getan haben, sondern dass wir wissen, wir haben einfach unsere Schuldigkeit getan, das, was uns beauftragt war. Und wenn wir natürlich das selber schon beurteilen, müssen wir doch oft sagen, es entspricht einfach nicht dem, wie wir es gerne hätten, dass unser Dienst doch mit viel Mangel behaftet ist. Und trotzdem wird der Herr uns belohnen für diesen Dienst, den wir getan haben. Das ist heute nicht weiter das Thema, das haben wir an anderer Stelle schon ausführlicher behandelt. Wir kommen hier zurück zu Abraham. Er hatte diese Zusage eben, dass Gott sein sehr großer Lohn ist. Und das dürfen auch wir wissen, wenn wir nichts haben auf dieser Erde, dann haben wir doch ihn. Ja, sollten wir alles verlieren, haben wir immer noch den Herrn. Und das ist ein Gedanke, der uns ja in solchen Situationen auch weiterhelfen kann. Dann wollen wir zu dem nächsten Titel Gottes übergehen, und zwar der Erste und der Letzte. Wir haben das in Jesaja Kapitel 44, Vers 6, da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Er ist der Erste und der Letzte, es gibt sonst keinen Gott. Das steht auch für seine Zeitlosigkeit, er ist über der Zeit, er ist der Erste und der Letzte. Und ich denke mal, den meisten sollte das bekannt vorkommen. Wir kennen das nämlich auch aus dem Neuen Testament, Offenbarung Kapitel 22, Vers 13. Da heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und wer ist gemeint? Wenn wir den Vers davor lesen, dann sehen wir das. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, also der Herr Jesus selbst. Hier sehen wir, der Herr Jesus beansprucht für sich diesen Titel genauso wie Gott, der Vater, ihn beansprucht. Und so sehen wir wieder, der Herr Jesus und der Vater sind eins. Wollen wir zum nächsten Begriff übergehen, und zwar Eheherr. Ja, im hebräischen Baal, in Jeremia 31, Vers 32 lesen wir davon. Und zwar geht es ja in Jeremia 31 um den neuen Bund. Ich lese mal den Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch hier Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also hier haben wir im Hebräischen das Wort Eheherr, Baal. Dieses Wort kann auch Eigentümer und Meister bedeuten. Ja, Baal, der Eigentümer. Ja, hier Gott, der sich als der Eheherr Israels bezeichnet. Das Volk Israel wird ja auch immer wieder als die Frau des Herrn bezeichnet, als die Frau Jahwes. Und somit ist Gott der Eheherr. Zu diesem Begriff Baal sei in Bezug auf diese Stelle in Jeremia 31 noch gesagt, dass hier das Verb verwendet wird. Also es gibt es als Substantiv, was dann eben Eheherr oder Ehemann bedeutet. Aber es gibt es auch als Verb, wie hier verwendet. Und das bedeutet herrschen über jemanden oder eben sich vermählen. Von der Bedeutung her passt es aber trotzdem, dass hier übersetzt wird mit Eheherr. Man könnte aber auch mit dem Verb übersetzen. So hat es die Elberfelder gemacht. Da heißt es, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Also vermählt. Wir sehen hier auch den Zusammenhang, also die Bedeutung von dem Wort über jemanden herrschen oder Meister über jemanden sein oder eben sich vermählen. Dadurch kommt auch zum Ausdruck, dass der Mann das Haupt der Frau ist und dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Wir sehen aber auch, dass dieser erste Bund gebrochen worden ist. Er wurde gebrochen, das Volk Israel hat diesen Bund verlassen. Und wir wissen, dass wir jetzt unter dem neuen Bund sind. Und hier in diesem Zusammenhang wird dieser neue Bund angekündigt. Es ist ein neuer Bund, der ganz klar auch mit dem Haus Israel geschlossen wird. Dieser Bund, wenn wir den betrachten, hat so in Bezug auf Israel noch nicht stattgefunden. Denn es heißt hier, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Also sie werden alle den Herrn erkennen, und da sehen wir ganz klar, das wird erst im tausendjährigen Reich in Erfüllung gehen. Da geht der eigentliche neue Bund in Erfüllung. Aber der Herr Jesus sagt ganz klar, da wo er das Abendmahl eingesetzt hat, das Mahl des Herrn eingesetzt hat, da sagt er ganz klar, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Also er weiht hier diesen neuen Bund ein. Und so wie der alte Bund wurde auch der neue eben mit Blut eingeweiht, nämlich durch das Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Das heißt, wir sind jetzt schon Nutznießer der Segnungen des neuen Bundes, der geistlichen Segnungen. Die materiellen Segnungen, die mit dem neuen Bund einhergehen, die werden sich erst erfüllen, wenn das Volk Israel im Land ist, und das wird im tausendjährigen Reich sein, also wenn sie alle dann im Land sind und der Herr Jesus sichtbar auf der Erde regiert. Und dann wird es auch so sein, dass keiner von den Israeliten belehrt werden muss, sondern alle werden Gott erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Ja, das wird eine wunderbare Zeit werden, wunderbare tausend Jahre, wo das Volk Israel ja die Vorherrschaft haben wird auf der Erde. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Das eine ist, wie gesagt, dass wir jetzt schon Nutznießer der geistlichen Segnungen sind, die mit dem neuen Bund einhergehen, dass wir Vergebung haben, das, was hier beschrieben wird, dass die Missetat vergeben ist. Das können wir sagen, wenn wir an das Evangelium glauben, wenn wir glauben, dass der Herr Jesus für uns gelitten hat, dass er am Kreuz sein Leben gelassen hat als Lösegeld für viele, dann dürfen wir wissen, dass wir volle Vergebung haben und dass Gott an unsere Missetaten nicht mehr gedenkt. Das dürfen wir jetzt schon bezeugen. Und wer das noch nicht weiß, der sollte den Herrn suchen, der sollte im Wort suchen, der sollte den Herrn bitten, ihm aufzuzeigen, wie sündhaft er ist und dass er wirklich diese Vergebung braucht und dass es keinen anderen Ausweg gibt als das Evangelium. Ein anderer Punkt, wenn wir jetzt den Vergleich nochmal hernehmen, wir haben im Alten Testament eben diesen Vergleich bzw. die Bezeichnung, die Frau Jahwes. Im Neuen Testament wissen wir, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Und das sehen wir in Epheser Kapitel 5. Da heißt es ab Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann springen wir zu Vers 31, da heißt es, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ja, er deutet es auf Christus und die Gemeinde, und somit können wir sagen, die Gemeinde ist die Braut Christi und Christus eben der Herr der Gemeinde. Und so haben wir eben im Alten Testament den Vergleich mit dem Eheherrn und im Neuen Testament eben den Vergleich mit Christus und seiner Braut. Für uns heißt das natürlich, wenn wir wissen, der Herr Jesus hat uns geliebt, er hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat, dass er sich für die Gemeinde hingegeben hat, wie es hier heißt, dass auch wir ihn lieben sollen. Wir wissen, die Liebe Christi ist eine Tatsache und die ist da. Und dadurch, dass wir um diese Liebe wissen, sollen auch wir aus Liebe und Dankbarkeit eben ja, ihm nachfolgen und diese Liebe natürlich auch erwidern und in dieser Liebe zunehmen. Dann schauen wir für heute den letzten Titel an, und zwar Vater oder unser Vater in Jesaja 63, Vers 16. Da heißt es, und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater. Und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Also hier eben die Aussage von Jesaja. Er ruft zu Gott, er fleht Gott an, dass er eingreift, dass er hilft. Und er beruft sich darauf, dass Gott ja der Vater ist. Ja, du bist unser Vater, Abinu im Hebräischen. Ist das ein Wort, Abinu? Unser Vater. Und weil er ja der Vater Israels ist, soll er eingreifen. Ja, und wenn wir so das Alte Testament betrachten, dann sehen wir diesen Begriff, dass der eher so allgemein verwendet wird, zum Beispiel unser Vater in Bezug auf das gesamte Volk Israel. Wir sehen es weniger jetzt angewandt im ganz Persönlichen, dass es die Gläubigen Gott als Vater ansprechen. Das ist nicht, steht nicht so im Vordergrund, da wird er eher Herr genannt oder all die anderen Begriffe, die wir gesehen haben. Aber so im Allgemeinen wie unser Vater sehen wir, wird der Begriff durchaus gebraucht. Im Neuen Testament ist diese Ansprache mit Vater sehr, sehr viel häufiger. In Johannes 1 lesen wir Folgendes. Johannes 1, Vers 12, ab Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also allen, die Christus aufgenommen haben, denen gibt Gott dieses Anrecht, dass sie Kinder Gottes werden, ja, dass sie diese Wiedergeburt erfahren, dass sie von neuem geboren sind und dass sie dann ganz persönlich, ja, Gott Vater nennen dürfen, dass sie rufen dürfen, aber Vater, dass sie das kindlich zu ihrem Vater rufen dürfen. Ja, diese speziellen Aussagen oder diese Häufigkeit, die wir im Neuen Testament sehen, die zeigt uns, dass diese Beziehung, die durchaus auch im Alten Testament schon eine persönliche Beziehung zu Gott war, dass die im Neuen Testament aber doch nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt. Und das liegt eben daran, dass der Herr Jesus durch sein Erlösungswerk, durch sein Leiden und Sterben, und danach ist er aufgefahren und ist jetzt zu Rechten des Vaters, dass er uns den Weg frei gemacht hat zum Vater. Vorher war es im Alten Testament doch immer so, dass Gott auf irgendeine Weise auch distant war, dass er nicht so nah war, sondern eher weit weg war, auch wenn natürlich wir bei dem Psalmisten sehen und durch einzelne Zeugnisse schon sehen, dass die Gläubigen durchaus diese persönliche Beziehung hatten, wurde durch die Art des alttestamentlichen Gottesdienst den Gläubigen schon auch klar gemacht, der Zugang zu Gott ist begrenzt. Ja, es müssen viele Opfer gebracht werden. Es darf nur der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste eingehen. Ja, wenn ein Gläubiger, der zum Beispiel nicht ein Levit war, die Bundeslade berührte, dann fiel er tot um. Also es gab sehr viele Regeln, sehr viele Dinge, die man beachten musste und sehr viele Dinge, Rituale und so weiter, die einem klar machten oder den Gläubigen klar machten, der Zutritt zu Gott, der ist nicht so einfach möglich. Man kann nicht einfach zum Beispiel das Allerheiligste und die Herrlichkeit Gottes betrachten. Jetzt aber im Neuen Testament gucken wir zurück, schauen wir zurück auf das Erlösungswerk. Wir wissen, der Herr Jesus hat alles freigemacht, er hat den Weg ins Allerheiligste freigemacht und wir dürfen in Christus dem Vater nahen, dürfen Zutritt haben zum Vater, dürfen ihn liebevoll kindlich Vater nennen und wissen, das Blut Christi, das ist genau das, was uns diesen Zutritt verschafft hat. Und das ist ein großes Vorrecht, das wir haben dürfen als neutestamentliche Gläubige, dass wir nicht im Alten Testament nach vorne schauen und einfach warten müssen und warten, wann kommt der Messias, wann kommt er endlich, sondern wir schauen zurück auf das Kommen des Messias, wie er gekommen ist, um sein Leben für uns zu lassen. Wir schauen zurück auf ein vollkommenes Erlösungswerk und wir wissen, dass wir Kraft dieses Erlösungswerkes, Kraft seines Blutes eben Zutritt zum Vater haben. Und wir wissen, der Vater hat uns angenommen und er liebt uns genauso, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Das sagt der Herr Jesus ganz klar im Johannesevangelium. Wenn wir da zum Beispiel das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 lesen, kommt das zum Ausdruck, wir sind in Christus. Und wenn der Vater auf uns schaut, dann schaut er nicht auf unsere Mängel, auf unsere Schwachheiten, sondern er schaut auf seinen geliebten Sohn, auf Christus. Und so liebt er uns. Er liebt uns so sehr, wie er seinen Sohn liebt, der nie eine Sünde getan hat, der nie etwas Schlechtes getan hat, noch gedacht hat, sondern der den Willen des Vaters vollkommen erfüllt hat. Und das ist doch ein wunderbares Vorrecht, dass wir das wissen dürfen. Wir dürfen wirklich wissen, so sehr liebt uns der Vater. Wenn wir Gläubige sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir wirklich berechtigterweise sagen können, dass Gott unser Vater ist, weil wir diese neue Geburt, diese Geburt von oben erfahren haben und jetzt in Christus sind und diese wunderbare Stellung in Christus haben. Auch hier komme ich nochmal zurück auf das, was wir vorher gesehen haben. Wir könnten jetzt sagen, ist ja wunderbar, wenn der Vater uns so sieht und so vollkommen und so rein sieht, wie er seinen Sohn sieht, dann können wir wieder das tun, was wir wollen, denn wir sind ja gerechtfertigt. Rechtfertigung heißt ja gerecht gesprochen. Und wenn wir gerecht gesprochen sind, für gerecht erklärt worden sind, was kann uns dann noch passieren? Zum einen möchte ich auf die Gesinnung zurückkommen, die ein wahrer Gläubiger haben sollte, nämlich dass er immer mehr in der Liebe des Herrn, in der Liebe zum Herrn wachsen sollte, in der Erkenntnis des Herrn wachsen sollte. und bestrebt sein sollte, dem Herrn zu gefallen. Und hier komme ich jetzt wieder auf den Gedanken der Kinder zurück. Und wir haben da eine Aussage, die uns auffordert, nämlich im Neuen Testament, im Epheserbrief, da lesen wir, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ja, und das ist wieder, wenn wir wieder diese Analogie zu den Kindern einfach nehmen, ja, wenn Kinder sich von ihren Eltern geliebt wissen, wenn sie sich angenommen fühlen, wenn sie wissen, sie sind angenommen von ihren Eltern, sie sind geliebt von ihren Eltern, und die Eltern die Kinder natürlich auch gemäß der Schrift erziehen, dann werden die Kinder die Eltern nachahmen. Ja, sie werden das Vorbild, das sie bei den Eltern sehen, nachahmen. Es wird ihnen ein Wunsch sein, ähnliche Dinge zu tun, wie auch die Eltern tun, auf ähnliche Art zu handeln. Und das sieht man, dass das schon sehr früh anfängt. Im jungen Alter fängt das schon bei den Kindern an. Das sehen wir auch im Negativen, das sehen wir auch in der Welt. Also wenn die Eltern ja große Sünder sind, also Sünder in dem Sinne, dass die Sünde wirklich offenbar ist, weil große Sünder sind wir ja alle, aber in dem Sinne, dass sie wirklich offenbar ist, dass wirklich ein lasterhaftes Leben zur Schau gestellt wird, dann wird das auch sehr oft von den Kindern nachgeahmt. Es gibt natürlich auch diesen Gegensatzeffekt, dass die Kinder so stark Anstoß nehmen, dass sie sagen, so nie. Das gibt es natürlich auch. Aber oft ist es wirklich so, dass die Kinder das nachahmen. Und wir wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind angenommen von ihm. Er liebt uns. Wir sind geliebt, obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben. Wir sind geliebt aufgrund von den Verdiensten des Herrn Jesus. Und deswegen sollte es unser Bestreben sein, dass wir Nachahmer Gottes werden. Und der erste Punkt, der nachahmenswürdig ist, ist natürlich die Liebe Christi. Und das wird jetzt hier in Vers 2 zum Ausdruck gebracht. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Er hat sich selbst für uns gegeben, er hat sich hingegeben, er hat uns geliebt. Und das, was er getan hat am Kreuz, dass er sich freiwillig für uns gegeben hat, ist der größte Beweis seiner Liebe. Welch größere Liebe können wir uns vorstellen als die, dass jemand sein Leben für uns gibt, dass jemand sein Leben lässt, dass er wirklich bereit ist, für uns zu sterben. Eine größere Liebe können wir uns nicht vorstellen. Und in dieser Liebe sollen wir wandeln, diese Liebe sollen wir zueinander haben und ja auch bereit sein, aufopferungsvoll einander zu dienen, füreinander da zu sein. Und dann geht es ja weiter in Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Ja, das passt nicht zusammen. Also die Liebe Gottes, die Liebe Christi passt nicht zusammen mit Unreinheit, mit Habsucht, mit all diesen Dingen. Manch einer belügt sich da auch selbst und sagt sich, ja, ich lebe in Unzucht, alles halb so schlimm, solange ich nur Christus liebe. Aber Christus ist derjenige, der für genau diese Schuld bezahlt hat. Er ist für solche Sünden ans Kreuz gegangen. Es ist also unsere große Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir Christus nicht erneut kreuzigen sollen, also dass wir nicht erneut die Sünden begehen sollen, aus denen uns der Herr rausgerettet hat. Er hat uns abgesondert, er hat uns heilig gemacht und so sollen wir nicht zurückfallen in alte Denkmuster, in alte Verhaltensweisen. Das heißt es nicht, dass ein Gläubiger dann aufhört zu sündigen und nur noch heilig lebt, sondern wir wandeln in aller Schwachheit, aber trotzdem gibt es Dinge, ja, wo jetzt Paulus hier sagt, die sollen nicht mal erwähnt werden. Ja, Unzucht, Ehebruch, all diese Dinge, nicht Dinge, wo man sagt, oh, das begehe ich jetzt mal geschwind und bekenne es dann wieder, sondern das sind Dinge, die dem Herrn missfallen, die den Herrn auch dazu bewegen können, zu züchtigen und wo man dann wirklich sagen muss, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man ja mutwillig bereit ist, solche Dinge zu tun. Vielmehr sollen wir den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen und eben die Liebe anziehen und ja, so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Ein Gedanke müssen wir uns da vielleicht noch vor Augen führen. Wenn du zum Beispiel vielleicht in einer Situation bist, ja, wo du denkst, oh, da könnte ich vielleicht ja eine Beziehung eingehen mit einem Ungläubigen, einer Ungläubigen, und ich versuche aber trotzdem noch, ja, dem Herrn so gut wie möglich nachzufolgen. Das funktioniert nicht, denn ja, wenn man einen Pakt mit der Sünde macht und die Sünde auf diese Art und Weise duldet in seinem Leben, wird man vom Herrn nicht mehr gebraucht werden. Und wenn du vom Herrn nicht gebraucht wirst, wirst du auch den anderen Geschwistern nicht dienen können. Also diese Sünde ist praktisch nicht nur eine persönliche Sache, die du halt begehst und, naja, musst halt irgendwie wieder in Ordnung bringen. Nein, sondern durch die Bereitschaft zur Sünde entziehst du dich dem Dienst für den Herrn und den Dienst an den anderen. Du wirst den anderen nicht mehr dienen können, und somit ist Sünde nicht nur ein Ausdruck mangelnder Liebe gegenüber Gott und gegenüber dem Herrn, der dich erkauft hat, sondern auch ein Ausdruck mangelnder Liebe gegenüber deinen Geschwistern und auch Ausdruck mangelnder Liebe gegenüber den Ungläubigen. Weil Gott wird dein Zeugnis wegnehmen, er wird dich nicht als Zeuge gebrauchen können, wenn du ja mutwillig sündigst. Somit kommen wir jetzt zurück zu dieser Aufforderung, ja, wandelt in der Liebe. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen Nachahmer Gottes werden. Nachahmer Gottes heißt auch, dass wir nicht nur einfach überlegen, what would Jesus do? Ja, kennt ihr vielleicht diesen Spruch, was würde Jesus tun? Und das dann nachmachen. Sondern Nachahmer Gottes bedeutet eine Verwandlung von innen heraus. Wir wissen ja, dass wir umgestaltet werden sollen, immer mehr in das Bild Jesu Christi, dass wir also Christus von innen heraus immer ähnlicher werden. Und zum Beispiel das Studium der Namen Gottes, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, soll uns dabei helfen, dass wir Gott immer besser kennenlernen, und dadurch, dass wir ihn besser kennenlernen, lernen wir ihn auch mehr lieben. Denn wie wächst Liebe? Liebe wächst auch dadurch, dass wir jemanden immer besser kennen und ihn immer mehr wertschätzen und ihn dadurch auch immer mehr lieben. Wir müssen also Gott besser kennen, wie er ist, und natürlich auch, was er getan hat. Das hängt ja damit zusammen. Wir haben jetzt immer wieder gesehen, dass die Namen Gottes auch mit seinem Handeln in Verbindung stehen. Also werdet Nachahmer Gottes, das ergibt sich hier als Aufforderung, als praktische Aufforderung aus dem Titel Gottes Vater, aus der Tatsache, dass er unser Vater ist. Ich möchte jetzt dann zum Abschluss kommen, ja, zum Ende der heutigen Predigt. Wir hatten einige Dinge gesehen, einige Titel jetzt betrachtet, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle wiederhole. Wir hatten eine Folge gesehen von diesem Titel Gottes, dass er der Vater ist, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Und was sollen wir dadurch lernen insgesamt? Ich hatte es ja schon erwähnt, indem wir Gott mehr erkennen, indem wir ihn mehr lieben, indem wir verändert werden in sein Bild, sollen wir auch immer mehr zu wahren Anbetern werden. Wir wissen, dass wenn wir mal in der Ewigkeit sein werden, wenn wir bei ihm sind, dass wir dann den Herrn anbeten werden. In der Offenbarung sehen wir das, Offenbarung 5, Verse 13 bis 14. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier sehen wir, dass der Herr angebetet wird, dass das Lamm angebetet wird für das, was es ist. Ja, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob, Ehre, Ruhm, Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und erwähnt wird auch, weiter vorne in Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Also die Erkenntnis des Herrn und all dessen, was wir jetzt gehört haben, sollte uns dazu bewegen, dass wir ihn anbeten, dass wir bestrebt sind, wahre Anbeter zu sein. Das ist das eine. Und das andere, wahre Anbetung wirkt sich auch ganz praktisch im Leben aus, nämlich in Form von Hingabe zum Herrn. In Römer 12 wird uns beschrieben, was der wahre Gottesdienst ist. Da heißt es, ich ermahne euch nun in Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir uns ihm hingeben als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und das sollen wir tun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die wir erfahren haben. Wir sollen es nicht tun wegen Angst vor irgendetwas Zukünftigen, wegen Angst vor dem Gericht oder solchen Dingen. Wir wissen, der Herr hat uns erkauft, er hat das Gericht getragen an unserer Stelle. Wir müssen nicht Angst vor dem Gericht haben. Aber weil wir diese Barmherzigkeit bekommen haben, angesichts der Barmherzigkeit Gottes sollen wir uns hingeben, sollen wir uns darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst, beziehungsweise das soll er sein. So sieht wahrer Gottesdienst aus, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir unsere Glieder ihm hinlegen und bereit sind zu dienen, dass wir bereit sind, ja, den anderen Geschwistern zu dienen, den Gläubigen zu dienen und dass wir bereit sind, ein Zeugnis zu sein in dieser gefallenen Welt, dass wir ein Licht sind und so Menschen erreichen mit dem Wort und mit dem Evangelium. Ja, das wünsche ich euch und uns allen in diesem Sinne. Gottes Segen, Gnade, Friede und Barmherzigkeit. Vielen Dank.